SRF 3.
Vorerst keine weiteren Friedensgespräche in der Ostukraine. Weshalb ein Termin für heute abgesagt wurde, ist unklar. 10 Jahre nach dem verheerenden Tsunami, wie die Menschen vor Ort der Opfer gedenken und wie es ihnen heute geht. Eine Folge des verschobenen Filmstarts von The Interview. In den USA läuft eine neue Debatte über den Umgang mit Cyberangriffen. Das Wetter morgen gibt es Wolken, Regen und Schnee und es wird stürmisch. Info 3 am Mikrofon Angelique Welchli und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
Die Gespräche über einen Frieden in der Ostukraine sind in Stocken geraten. Ein für heute geplantes weiteres Treffen in der weißrussischen Hauptstadt Minsk wurde abgesagt. Die Gründe sind unklar. Am Mittwoch hatten sich Vertreter der ukrainischen Regierung und der Separatisten erstmals wieder zu direkten Gesprächen getroffen, nach einer 4-monatigen Pause. Dabei wurde auch ein weiterer Austausch von Gefangenen vereinbart. In Syrien sind bei Luftangriffen der Regierungstruppen innerhalb von 3 Tagen mindestens 115 Menschen getötet und über 420 weitere verletzt worden. Das gab die syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte in London bekannt. In Sri Lanka und Malaysia steigt die Zahl der Personen weiter an, die von schweren Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen sind. In beiden Ländern mussten nach amtlichen Angaben je über 100.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Die Unwetter forderten in den letzten Tagen mehrere Tote. Tausende Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Parlamentarier sollten Sorge tragen zu den internationalen Vereinbarungen, in die die Schweiz eingebunden ist. Das schreibt der Präsident der Bischofskonferenz, Markus Büchel, in einem Brief an die National- und Ständeräte. Internationale Institutionen seien von elementarster Bedeutung. Diskutiert wird derzeit besonders eine Initiative der SVP, die Schweizer Recht über internationales Recht stellen will. Eine Annahme des Begehrens könnte zur Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention führen. Peter Burkhardt, der Gründer des Kulturlokals Mühle Hunziken im Kanton Bern, ist 72-jährig gestorben. Er erlag in seiner Wahlheimat Südfrankreich einem Herzinfarkt. Vor knapp 3 Wochen war die Mühle Hunziken verkauft worden. Damit hatte ein mehrjähriger Rechtsstreit geendet zwischen Burkhardt und den aktuellen Betreibern des Kulturlokals. Dieses ist weit über die Region Bern hinaus bekannt. Das Wetter. Morgen ist es bewölkt, es fällt Regen und Schnee bis auf 800 Meter. Mit kräftigem Föhn und Westwind steigt die Temperatur auf 8 Grad.
Info 3, Abend.
Viele unter uns wissen noch genau, wo sie waren, heute vor 10 Jahren, als die ersten Bilder eintrafen. Bilder von 30 Meter hohen Wellen, die ganze Landstriche unter sich begruben, Menschen mitrissen und Häuser. 230.000 Menschen starben damals an den Folgen des Tsunamis im Indischen Ozean. Mit unzähligen Gedenkfeiern haben am heutigen 10-Jahrestag die betroffenen Länder der Opfer von damals gedacht. Der Beitrag aus Delhi von Bernd Muschborowska.
Mit Gottesdiensten, Gebeten und anderen religiösen Zeremonien wurde heute in den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans der Opfer der Katastrophe vor 10 Jahren gedacht. Mehr als 230.000 Menschen waren ums Leben gekommen, als am 26. Dezember 2004 eine durch ein Erdbeben ausgelöste Tsunamiwelle die Küstenregionen überflutete. Im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu versammelten sich die Angehörigen von Opfern heute Morgen an den Stränden. Süßigkeiten und Blumen wurden ins Meer gesetzt. Damals beim Tsunami war ich auch hier. Ich habe überlebt, dank unserer heiligen Lady Vailankani. Deshalb komme ich jedes Jahr hierher und bete für alle anderen. Allein in Indien gab es damals mehr als 16.000 Tote, in Sri Lanka mehr als 28.000 und in Thailand mehr als 8.000, darunter auch viele Touristen. Die meisten Opfer gab es jedoch in Indonesien. Fast 168.000 Menschen in Aceh und anderen Provinzen der Insel Sumatra starben in den Fluten und Trümmern. Das Erdbeben, das die Riesenwelle auslöste, hatte sein Epizentrum direkt vor Bandar Aceh an der Nordspitze der Insel Sumatra. Bei der zentralen Gedenkfeier in Banda Aceh dankte der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla heute den Botschaftern und Repräsentanten aller Länder, die sich mit Spenden und Hilfe am Wiederaufbau beteiligt hatten. Ich danke allen Botschaftern und den Menschen in der ganzen Welt für ihre Hilfe, die wir vor 10 Jahren und bis heute erhalten haben. Aceh könnte ohne diese Hilfe niemals wieder auf die Beine kommen. Vielerorts in den rund 14 Ländern, die von der Katastrophe betroffen waren, ist der Wiederaufbau längst abgeschlossen. Die Lebensbedingungen vieler Menschen haben sich dank der weltweiten Hilfsbereitschaft und einem Spendenaufkommen in Milliardenhöhe verbessert.
Die Tsunami-Katastrophe um den Indischen Ozean 10 Jahre danach. Ein Beitrag von Bernd Musch-Borowska war das. Auch die Schweiz hat sich damals beteiligt am Wiederaufbau der zerstörten Gebiete, unter anderem in Thailand. Dort konzentrierte sich die Hilfe der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, auf die Inseln vor dem Festland. Unser Korrespondent Osmorf ist vor kurzem durch die betroffenen Gebiete in Thailand gereist. Ich habe ihn gefragt, wie hat denn die DEZA auf diesen Inseln konkret geholfen?
Sie hat eben diese Inseln gewählt, weil sie wusste, dass dort keine Touristen waren, dass dort wirklich die Einheimischen waren, die schwer geschädigt wurden. Das waren Fischer-Communities, Fischerdörfer, und bei den meisten von denen waren sämtliche Boote zerstört, meistens auch die ganzen Häuser, auch das ganze Material, das sie zur Fischerei brauchten. Und die DEZA hat da sehr, sehr, sehr schnell reagiert, ist dahin, hat geschaut, wer vorher wirklich ein Fischerboot hatte, wer nicht. Und die, die früher eins hatten, die bekamen wieder eins. Und anschließend gab es dann neue Häuser, also da wurden neue Häuser gebaut an sicherer Stellen. Und in mehreren Fällen hat man dann auch Schulhäuser gebaut, das ist sehr, sehr wichtig. Das hat aber allerdings nicht überall genauso funktioniert, wie die DEZA sich das vorgestellt hat.
Was heißt das?
In einem Dorf war es so, dass die Dorfbewohner größtenteils nach dem Tsunami nicht mehr auf die Insel zurückkehren wollten. Also die waren evakuiert nach der Tsunami-Katastrophe aufs Festland rüber, und viele von denen hatten einfach Angst und kamen nicht mehr zurück. Und das heißt, dass es jetzt an Kindern fehlt in diesem Dorf. Und weil es nicht genügend Kinder hat, weigert sich der thailändische Staat, einen Lehrer zu schicken. Ist eine paradoxe Situation, für die die DEZA aber eigentlich nichts kann, weil das war nicht absehbar im Voraus.
Was ist Ihnen jetzt besonders aufgefallen, als Sie durch diese Gebiete reisten?
Weniger jetzt auf den Inseln draußen, eher da auf der Festlandseite der Küste entlang in diesen Touristendörfern. Also ich war regelrecht schockiert, wie verrückt Khao Lak vor allem wieder zugebaut worden ist. Also Khao Lak, das war so ein emporstrebender Touristenort, der dann sehr, sehr schwer geschädigt wurde. Da gab es ja wirklich massiv viele ausländische Touristentote. Und das sieht heute noch verrückter aus als vor der Tsunami-Katastrophe.
Sagt Osmorf, unser Ostasien-Korrespondent. Ein Dossier zum Tsunami und seinen Folgen gibt es auf unserer Internetseite srf.ch/news.
Info 3 Abend.
So mancher wird sich wohl die Polizsatire The Interview anschauen wollen, schon nur allein wegen der Schlagzeilen, die der Film machte, noch bevor er überhaupt anlief. Denn es war der Film, den Sony nicht mehr zeigen wollte nach einem Cyberangriff aus Angst vor Anschlägen. Seit gestern läuft er nun doch in mehreren Kinos in den USA und auch im Internet. USA-Korrespondent Beat Soltermann, Sie haben sich den Film angeschaut. Was verpasse ich, wenn ich ihn nicht sehe?
Ehrlich gesagt nichts. Der Film ist zwar filmisch gut gemacht, bei einem Budget von $44 Millionen auch keine Überraschung, aber die Handlung, muss ich sagen, ist sehr dünn. Ein Fernsehinterviewer und sein Produzent werden vom Diktator in Nordkorea eingeladen. Der CIA beauftragt die beiden, Kim Jong-un umzubringen. Das tun sie auch, nachdem sich der Diktator vor seinem eigenen Volk noch öffentlich blamiert hat. Wenn man mit Witzen über Genitalien nicht viel anfangen kann, dann kann man auch nicht viel lachen in diesem Film. Ich habe ihn im Internet angeschaut, zusammen mit Freunden, so wie das viele Leute in den USA gemacht haben. Und wir fanden den Film ziemlich schlecht und haben ihm am Ende einen 1,5 von 5 Sternen gegeben.
Na dann, danke für diese kurze Einschätzung, Beat Soltermann. Der Film «The Interview» allerdings löste eine neue Debatte aus, und zwar über den Schutz vor Angriffen im Internet. Wo stehen die USA im Kampf gegen Cyberangriffe? Beat Soltermann ist dieser Frage nachgegangen.
Was war das jetzt? Ein schlechter Scherz, eine Erpressung oder gar ein Kriegsakt, wie in den USA einige politische Heißsporne wie der republikanische Senator John McCain behaupten? Letzteres sicher nicht, stellt Präsident Obama klar.
No, I don't think it was an act of war. I think it was an act of cyber vandalism that was very costly, very expensive.
Das sei Cybervandalismus gewesen, der großen Schaden angerichtet habe, sagte er in einem Interview mit CNN. Dass Obama im Zusammenhang mit dem Hackerangriff auf Sony nicht von Cyberwar spricht, hat gute Gründe. Ein Cyberwar würde eine Eskalation bedeuten und ein militärisches Eingreifen der USA rechtfertigen. Seit 1989 hat das Pentagon für solche Fälle einen Cyber Command, eine Schaltstelle für den Cyberkrieg. Dennoch dürfe man den Angriff auf Sony nicht auf die leichte Schulter nehmen, sagt Jason Healey von der politisch unabhängigen Denkfabrik Atlantic Council in Washington. In einem ersten Schritt müssten die USA klar machen, dass sie ein solches Verhalten nicht akzeptierten.
If this North Korean attack on Sony stands, then Beijing, Moscow, Tehran.
Falls das durchgelassen werde, könnten auch Peking, Moskau oder Teheran solche Hackerattacken einsetzen, wenn sie die Veröffentlichung eines Films oder eines Zeitungsartikels, der ihnen nicht gefällt, verhindern möchten. Deshalb sei es richtig, dass das US-Außendepartement diese Woche China um Hilfe bat. Das Land hat Einfluss auf Nordkorea und die USA wollen China einbinden, um ein ähnliches Verhalten Chinas schwieriger zu machen. Damit allein lassen sich solche Hackerattacken jedoch nicht verhindern. Jason Healey fordert ein grundsätzliches Umdenken. Der Cyber-Experte hat beim Aufbau des Cyber Command im Pentagon mitgeholfen. Dabei musste er feststellen, dass der Angriff auf fremde Netze stets beliebter ist als die Verteidigung der eigenen.
Attacking is seen to be cooler and better and more effective than defense.
Angriff ist attraktiver, kann schnell wichtiger werden als die Verteidigung, und das ist falsch. Denn genau hier, bei der Verteidigung, beim Schutz des Internets, sieht Healey großen Nachholbedarf. Im Gegensatz zu Europa sei das Internet in den Vereinigten Staaten schlecht geschützt. Die Internet-Service-Provider und auch der Staat könnten mit einigen technischen Tricks viel zu einer Verbesserung beitragen und die Firmen und die Bürger so im Cyberspace weniger verwundbar machen.
Das war Info 3 am Stephanstag. Einen gemütlichen Abend wünsche ich. Mein Name Angelique Welchli.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.